Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Nach seinem Opus 1 hätte eigentlich auch Schluss sein können. Nach der Carmina Burana. Seitdem ist Karl Orff weltberühmt. Und das Stück kennt man auch, wenn man nie in einem Chor gesungen hat oder in einem klassischen Konzert war. Über 90 Mal wurde diese Musik in Filmen verwendet, in der Werbung, und Karl Orff war ein gemachter Mann. 1937, da fand die Uraufführung statt, und mit diesem Jahr, 1937, da beginnt auch die Problematik Karl Orff. Das Werk kam an, auch bei den Nationalsozialisten, aber Orff galt nach 45 als unpolitischer Künstler. Uninteressant für die Avantgarde, aber mit seinen Orff-Instrumenten und pädagogischen Lehrwerken eher harmlos. Heute am Tag seines 125. Geburtstages wollen wir Orff und sein Schaffen genauer unter die Lupe nehmen, zusammen mit Rainer Pöllmann. Und bevor wir zu der Frage kommen, ob man sich von den Nazis feiern lassen kann und trotzdem ein unpolitischer Künstler sein kann, was hat denn die eben gehörte Musik, was andere nicht haben? Warum wirkt die Carmina Burana so stark?
Ach naja, dass sie etwas hat, was alle anderen Musiken nicht haben, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber man muss dieser Musik schon zugestehen, selbst wenn man sonst eher kritisch dem gegenübersteht, dass sie eine unglaubliche Energie und Kraft verströmt, dass der Komponist auch wirklich handwerklich perfekt alle Register zieht mit einer großen Schlusssteigerung. Das hat schon auch was einfach sehr Orgiastisches. Von einem, wie das früher mal hieß, musikantischen Standpunkt aus kann ich das ohne weiteres nachvollziehen, dass das unglaublich Spaß macht, das zu singen. Von einem musikästhetischen Standpunkt aus ist die Musik eher ambivalent bis problematisch, auch mit diesem behaupteten, natürlichen, naturwüchsigen, was es natürlich nicht ist, was das der pure Fake ist. Und von einem musikgeschichtlichen Standpunkt aus, Stichwort Uraufführung 1937, da wird es dann natürlich schon sehr bedenklich. Es ist kein Nazi-Stück, und Karl Orff hat auch immer darauf hingewiesen, dass manche Nazi-Gazetten das auch wegen der lateinischen Sprache und wegen des behaupteten Anspruchs als eher kritisch einschätzen würden. Also es ist kein Blut- und Bodenstück, aber es ist mit seiner archaischen Wucht natürlich schon sehr anschlussfähig.
Karl Orff und der Nationalsozialismus, das ist ein großes Thema. Ist es strittig bis heute oder gerade heute?
Gerade heute vielleicht nicht. Die große Debatte fand in den 1990er Jahren statt. Aber ja, bis heute ist dieser Mann umstritten, weil auch er von den Verteidigern, und von denen gibt es nicht so wenige, bis heute wirklich in seiner Bedeutung für den Nationalsozialismus oder umgekehrt der Bedeutung des Nationalsozialismus für ihn kleingeredet wird. Ein Komponist, der eben in der Heimat geblieben ist, aus vielleicht mehr oder minder nachvollziehbaren Gründen, der sich ansonsten aber eben nicht mit den Nazis eingelassen habe, und diese mehr, die vom unpolitischen Künstler auch in diesem Fall erzählt wird, die stimmt halt so einfach nicht. Man kann es sogar ex negativo sagen, weil nicht zuletzt Karl Orff selbst in der Nachkriegszeit dann mit seiner Freundschaft zu Kurt Huber von der Weißen Rose als quasi posthumem Entlastungszeugen sehr stark argumentiert hat. Er war nicht Mitglied der Weißen Rose, hat das auch nie behauptet. Dieser Vorwurf, dass er das für sich in Anspruch genommen habe, der ist in den 1990er Jahren widerlegt worden. Aber bezeichnend ist schon, dass der Freund Karl Orff, als er von der Verhaftung und der drohenden Hinrichtung Kurt Hubers erfahren hat, sich vor allem um sich selbst Sorgen gemacht hat, nicht um den Freund.
Wie blickt man denn von heute aus auf den Orff der Nazizeit?
Naja, man darf nicht vergessen, Karl Orff, Werner Egk, Hans Pfitzner, Richard Strauss auch, das waren die Gottbegnadeten des Nationalsozialismus, die auf der sogenannten berüchtigten Gottbegnadetenliste standen. Also ihn als Nutznießer des Regimes zu bezeichnen, ist, glaube ich, nicht zu weit gegangen, wenn auch andere sicher noch viel mehr von Nutznießer waren. Er war immerhin kein Antisemit, wie dies Hans Pfitzner war, aber wenn man während der Nazizeit den Auftrag bekommt, eine neue Schauspielmusik zum Sommernachtstraum von Shakespeare zu komponieren, dann muss,
als Mendelssohn-Ersatz,
dann muss nicht ausdrücklich gesagt werden, dass man die Musik des Juden Mendelssohn da nicht mehr haben wollte und Ersatz dafür schaffen wollte. Also, dass das eindeutig gegen Mendelssohn gerichtet war, ist unstreitbar. Und da sich dann mit, ach, habe ich jetzt gar nicht so im Sinn gehabt, sich rausreden zu wollen, wirkt dann eher albern. Also der Opportunismus und eine durchaus konservativ reaktionäre musikalische Grundeinstellung, die schaffen natürlich da schon eine grundsätzliche Nähe, die dann anderes ermöglicht.
Und wie ging es nach dem Krieg weiter mit Karl Orff?
Ja, wie so viele, die in der Heimat geblieben sind, ist auch er mehr oder minder nahtlos in die neue Zeit gerutscht. Es gab den radikalen Bruch mit der Vergangenheit in der musikalischen Avantgarde, Darmstadt, Donaueschingen. Aber es gab daneben eben im Bereich der Musik auch wirklich ganz starke Kontinuitäten. Orff war wie Hindemith der Gewährsmann einer eher traditionsverbundenen Musikpflege. Und im tendenziell bis heute ja ästhetisch eher konservativen Münchner Biotop war er eine ganz wichtige Figur. Wilhelm Kilmeier, Wilfried Hiller waren Schüler von ihm und die waren dann eben ihrerseits auch sehr einflussreiche, wichtige Komponisten.
Carmina Burana entstand 1937. Wie ging es kompositorisch bei ihm weiter?
Er hat sich auf zwei große Musiktheaterreihen konzentriert, auf zum einen antiken Opern, das Welttheater, das schon ganz interessant ist musikalisch, weil es wirklich die musikalische Faktur ausdünnt und noch weiter skelettiert, als das teilweise früher schon der Fall war. Und da tut sich für mich auch eine sehr interessante ästhetische Parallele auf zu Neubayreuth, also Wieland Wagners Neuanfang in Bayreuth in den 50er Jahren, der ja auch alles weglässt, was irgendwie wegzulassen ist, was sich ganz auf eine karge Ästhetik konzentriert. Der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, es stammt aus derselben ästhetischen Anschauung heraus. Und dann gibt es eben bei Orff auf der anderen Seite auch die bayerischen Dramen, volksnah, bodenständig, saftig, wie das in Bayern so heißt. Und es ist natürlich nach dem Krieg dann vor allem auch zu nennen, sehr einflussreich, das Schulwerk, das über viele, viele Jahre den Status quo der musikalischen Früherziehung abgegeben hat, das aber auch schon 1930 erstmals veröffentlicht wurde. Es wäre interessant, mal die beiden Fassungen von 1930 und 50 zu vergleichen.
Kurz zum Schluss, warum ist Orff heute weitgehend von der Bildfläche verschwunden? Ist er ein Fall für die Geschichte?
Ach, so verschwunden ist er gar nicht. Also wenn man sich die geplanten Feiern und Aufführungen zum 125. Geburtstag anschaut, dann ist das schon sehr eindrucksvoll, alles halt jetzt verschoben. Und für den Verlag ist es ein großer Umsatzbringer, aber trotzdem, er ist heute zur Randfigur geworden, also letzten Endes ja zum geschichtlichen Phänomen.
Rainer Pöllmann über Karl Orff, ein Mann der Widersprüche, gerade heute 125 Jahre nach seiner Geburt.